SWR 2 Forum.
Chance vertan, wo waren die Kirchen in der Krise? Am Mikrofon Silke Arning. Pfingsten feiern Christinnen und Christen den Geburtstag der Kirche. Es ist ein Fest, das einen mutigen Aufbruch, einen Neubeginn markiert. Eine Aufbruchstimmung, die viele Gläubige derzeit in ihren Kirchen schmerzlich vermissen. Solidarität auf Distanz sei mit dem Bedürfnis Betroffener nach Beistand und Fürsorge mit der Botschaft des Evangeliums nicht zu vereinbaren. Zu ängstlich das Agieren der Kirchen, die durch Missbrauchsskandal und dramatische Austrittszahlen zu sehr mit sich beschäftigt scheinen. Um an Gott zu glauben, bräuchten sie nicht die Kirche, begründen Gläubige ihre Abkehr. Haben die krisengeschüttelten Kirchen die Chance zum Neuanfang verpasst? Welche Bedeutung haben sie überhaupt noch für die Gesellschaft? Darüber diskutieren heute im SWR 2 Forum Professor Hubert Wolf, Priester und Kirchenhistoriker aus Münster, der sich auch als streitbarer Theologe und Kenner des Vatikanarchivs einen Namen gemacht hat. Joachim Frank, er ist Chefkorrespondent des Kölner Stadtanzeigers und Mitglied des Zentralkomitees Deutscher Katholiken sowie Vorsitzender der Gesellschaft katholischer Publizisten. Und Dr. Petra Bahr, Regionalbischöfin des Sprengels Hannover, Mitglied des Deutschen Ethikrats, mit eigener Corona-Kolumne auf Twitter und immer auch als Stimme in der Zeitbeilage Christ und Welt zu hören. Frau Bahr, während des ersten Lockdowns, da gab es noch keine Impfungen und viele alte Leute waren völlig isoliert. Und schon damals gab es vor einem Jahr eine Diskussion darüber, ob die Kirchen versagt hätten. Heute, ein Jahr später, ist die Wahrnehmung nicht, würde ich sagen, viel positiver. Es gab so Stimmen wie auf Tauchstation gegangen, zu stumm, zu ängstlich. Wieso sind die Kirchen so verhalten? Oder stimmt das alles gar nicht?
Also ich glaube, dass es überhaupt gar keine Institution gibt, die in dieser Krise nicht große oder kleine Fehler gemacht hat. Einfach weil wir auf eine so Unbekannte zugegangen sind, ohne Schutz, ohne Wissen. Und deswegen stimme ich Ihnen völlig zu. Die Kirchen haben gerade am Osterfest 2020 den doch großen Fehler gemacht, in meiner Perspektive, zu schnell Kirchen zuzuschließen. Wir haben sie dann aber auch ganz schnell wieder geöffnet hier in Norddeutschland, muss man sagen, weil wir gemerkt haben, das geht so nicht. Es braucht diese Orte für Stille, für Gebet. Das andere ist, dass die Frage immer ist, was meint man eigentlich mit zu zaghaft? Da gibt es die einen, die sagen, ihr hättet mehr in den Medien sein müssen. Wir hätten eure Zuversicht gebraucht. Das glaube ich sofort. Auf der anderen Seite mischt sich dann manchmal in den Wunsch nach einer mutigeren Kirche auch eine Kirche, die trotzig gegenüber den Pandemiebeschränkungen sagt, und interessiert es gar nicht. Wir haben so einen starken Glauben, uns kann dieses Virus nicht anhaben. Deswegen muss man sehr genau hingucken. Wenn ich sehe, was meine Pastorinnen und Pastoren in meinem Sprengel, sagen wir mal so, jenseits der Grenzen des Erlaubten getan haben, dann ist das nichts, was man in die Medien spricht, weil man es aus seelsorgerlichen Gründen anders entschieden hat. Etwa eine junge Kollegin, die sich für mehrere Wochen in eine Einrichtung der Langzeitpflege einschließen lässt, um bei alten Menschen zu sein. Oder Menschen, die in der Trauerbegleitung einfach Dinge getan haben, die sie mit seelsorgerlichem Gewissen vor sich verantworten konnten, die in den Verordnungen aber ein Rechtsbruch gewesen wären. Auch das sagt man nicht laut. Deswegen erlebe ich beides. Ich erlebe Gemeinden, die ganz auf Tauchstationen gegangen sind, und Gemeinden, die genau das Gegenteil gemacht haben, die zum ersten Mal das Gemeindehaus zugelassen haben, um zu sagen, unsere Gemeinde findet draußen statt, mitten im Dorf, vor dem Kirchplatz, mit allen Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen. Wir haben hier in Norddeutschland den großen Vorteil, viele Posaunenchöre zu haben. Die sind laut und vernehmbar und die klingen draußen eben auch gut. Also ich würde sagen, es gibt ein sehr gemischtes Bild und es gibt viel, was wir einander schuldig geblieben sind und was ich zum Beispiel auch anderen schuldig geblieben bin, und gleichzeitig sehr, sehr viel, was vor Ort passiert, auch an seelsorgerlicher Begleitung. Und das nochmal das Letzte. Auch in der Telefonseelsorge sehen wir, dass das Seelsorgeangebot und auch das Seelsorgebedürfnis hat sich massiv verstärkt. Nur auch das ist nichts, was man nach außen gibt. Das sind die nächtenlangen Telefonate. Und es ist vor allem auch die seelsorgerliche Begleitung nicht nur von Hochbetagten, sondern auch von Menschen, die jetzt seit 14 Monaten unfassbar viel Verantwortung tragen.
Herr Frank, wie ist das bei Ihnen? Welchen Eindruck haben Sie? Haben Sie wahrgenommen, dass die Kirchen zu zaghaft sind? Oder wir haben ja jetzt gerade von Frau Bahr gehört, dass Sie in der Tat doch tatsächlich viel seelsorgerlichen Beistand geleistet haben. Also stärken die Kirchen in der Pandemie den Menschen den Rücken?
Also ich finde, Frau Bahr hat eine ganz interessante Unterscheidung vorgenommen, die auch auf Wohl und Wehe sehr gut aufmerksam macht. Sie hat von den vielen Basisinitiativen gesprochen, was an der Gemeindeebene passiert, was im Verborgenen passiert. Und da würde ich auch sehr zustimmen. Da fand ich auch das Bashing im vergangenen Jahr, wenn ich sehe, was alleine hier in Köln in den Gemeinden, die ich kenne, passiert, fand ich nicht berechtigt. Da schienen mir auch manche irgendwie wie die Kuh von der Farbe zu sprechen, die nicht wissen, was tatsächlich in Altenheimen oder um Gemeindezentren herum passiert ist. Wo ich aber sehr wohl zustimme und der Kritik, und das hat Frau Bahr eben auch nicht so richtig erwähnt, war das Kirchenoffizielle. Also das hat mir zu lange gedauert, bis die Kirchen mal die Zentralperspektive ausgerichtet hatten, wofür sind wir eigentlich da? Und wir sind nicht für uns selber da. Also man hat immer groß gestritten, dass man die Kirchen öffnen darf für Gottesdienste. Ich habe nichts Vergleichbares gehört, wie das denn ist mit Kultureinrichtungen oder anderen Grundrechtsträgern. Da hat man sehr, sehr stark auf so Selbstreferenzialität geachtet und das eigene hochgehalten. Und ich fand es auch komisch, dass das Bundesverfassungsgericht von allen möglichen Leuten bemüht werden musste, um Grundrechte zu verteidigen, aber nicht etwa von den Kirchen, die gesagt hätten, hier, was kann man denn tun, damit Altenheime, damit Sterbende noch eine Begleitung bekommen können? Also das schien mir von der kirchenoffiziellen Seite zu wenig reflektiert. Und also, wenn ich jetzt mal auf den katholischen Bereich gucke, da war auch am Anfang für meine Begriffe zu viel Balihu, der sich damit beschäftigt hat, wie können wir Zelebrationen sicherstellen. Da gab es dann Einzelzelebrationen, da gab es so verrückte, also aus meiner Sicht verrückte Dinge wie eucharistische Prozessionen, also mit dem Allerheiligsten alleine auf dem Limburger Domberg oder dass dann irgendwie Weihwasser vom Hubschrauber ausgespritzt wurde, also wo man denkt, also könnt ihr euch vielleicht auch mal was anderes überlegen oder auf das besinnen, worum es eigentlich geht.
Ja, man könnte aber sagen, da waren die Kirchen mal kreativ.
Ja, das ist richtig, aber eben mit Blick worauf. Also ich hätte mir da sehr viel stärker auch von kirchenoffizieller Seite dieses Sozialkaritative gewünscht. Das ist dann im Zuge dessen auch weiter gegangen. Und ich würde auch sagen, Ostern 20 und Ostern 21, wenn man das vergleicht, da stimme ich Frau Bahr zu, dass es ein großes Lernen gegeben hat. Also genau das, was Sie sagen, Frau Arning, wie kann man kreativ sein? Wie kann man anders feiern? Einfach alles ausfallen zu lassen und zu sagen, naja, geht jetzt halt nicht, ist dann eben auch zu wenig. Wobei ich es im Grunde genommen richtig fand, dass die Kirchen so eine Art liturgische Solidarität geübt haben und gesagt haben, wenn alles andere zu ist, wenn auf Abstand geachtet werden muss, wenn man die Begegnung von Menschen verhindern muss, dann sind wir ein Stück weit solidarisch. Also, dass da die Kirche so eine Art Staat im Staat oder Gesellschaft in der Gesellschaft ist, alle müssen sich daran halten, bloß die Kirchen nicht, das fand ich auch unangemessen und das hat, wie ich finde, auch zu Recht dann Protest von verschiedener Seite ausgelöst.
Herr Wolf, Pfingsten ist ja bekanntlich der Heilige Geist mit viel Getöse, sprich mit einem gewaltigen Brausen erschienen und er hat den verzagten Jüngern Mut und Rückenwind für ihre Mission mitgegeben. Haben Sie in letzter Zeit ein Brausen von Ihrer Kirche vernommen oder tun wir den Kirchen einfach Unrecht gerade?
Also ich finde ja sehr schön, dass Sie auf den Pfingstbericht in Apostelgeschichte 2 anspielen. Und da stehen zwei ganz interessante Sachen. Erstens heißt es da nicht, nur die Apostel wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, sondern alle. Und wir hörten sie in unseren Sprachen, in allen unseren Sprachen. Und wenn wir jetzt ganz allgemein drauf gucken, aufs Erste von außen, dann muss man sagen, von Geist und Brausen und Feuerzungen und Dynamik und Begeisterung habe ich sehr wenig wahrgenommen. Und das ist ja auch das, was in den Medien und in der öffentlichen Meinung immer wieder kolportiert wird. Aber es ist vorher schon ein bisschen angeklungen und das möchte ich jetzt nochmal verstärken. Ich möchte zwei Ebenen und zwei Blickwinkel unterscheiden. Die Hierarchie, die Kirche als System und das, was unten in den Gemeinden passiert, jetzt natürlich stärker aus der katholischen Perspektive. Die Hierarchie habe ich erlebt als ängstlich, als hinter den verschlossenen Türen hockend und auch die Archive zumachend, damit man die Missbrauchdinge nicht aufarbeiten kann, als ein Wegducken, als ein an Ämter klammern. Die Hierarchie habe ich erlebt als abgestandene Luft. Begeisterung war hier Mangelware, auch bei unserem Papst, der mit einem sehr großen Begeisterungsvorschuss angetreten ist. Und man hat den Eindruck, der Heilige Geist habe es schwer angesichts der problematischen Einflugschneise in Rom. Blicken wir aber nach unten, das, was schon angeklungen ist. Unten erlebe ich eigentlich relativ viel Brausen, relativ viel Proteststurm, Wer hätte sich vorstellen können vor 10 Jahren, dass es sowas gibt wie Maria 2.0? Wer hätte sich vorstellen können, dass in fast jeder katholischen Kirche eine Regenbogenfahne raushängt und dass ganz viele Seelsorgerinnen und Seelsorger homosexuelle Paare segnen? Wenn sie das unter Johannes Paul II. Oder Benedikt XVI. Gemacht hätten, dann hätte es Suspendierungen und Exkommunikationen im Sekundentakt gehagelt. Und das ist jetzt nicht der Fall. Das heißt, bei aller Skepsis, bei allem, was nach eingeschlafenen Füßen und nach abgestandener Luft vielleicht riecht, gibt es in unserer Kirche doch Bewegung. Es gibt doch so etwas wie Geist. Und der Geist weht, Gott sei Dank, wo er will. Und das ist für mich eigentlich eine historisch hochinteressante Situation, das beobachten zu dürfen.
Ich finde das eine interessante Beobachtung, weil Sie haben natürlich angesprochen, jetzt dieses strittige Thema Segnung homosexueller Paare, da kam eben aus dem Vatikan die Ansage, nein, das ist verboten. Und das hat in Deutschland ja hier zu einem Riesenecho geführt. Wir haben, wie Sie schon sagten, das Gefühl gehabt, da bewegt sich auf einmal was. Da gibt es katholische Priester, die sich an dieser Aktion Liebe gewinnt beteiligen. Sind das denn so die Botschaften, die wir auf jeden Fall auch von der katholischen Kirche einfordern müssen, damit sie dann auch am Ende wieder so etwas wie Glaubwürdigkeit erlangt?
Naja gut, wir haben ja hier in Münster diese Protesterklärung der katholischen Theologinnen und Theologen entworfen. Warum haben wir das gemacht? Wir fanden, dass die Art und Weise dieses Responsums der Glaubenskongregation absolut inakzeptabel ist. Also auf der einen Seite redet der Papst ständig dazu, die Liebe Gottes gelte allen Menschen. Wunderbar, genau das ist unsere Botschaft. Die Liebe Gottes gilt allen Menschen. Und homosexuelle Menschen, homosexuell orientierte Menschen, die sind als Geschöpfe Gottes so, wie sie sind und so sind sie anzunehmen. Und dann kommt dieses auch in der Sprache völlig inakzeptable Dokument. Und ich glaube, dass hier die Kirche gefordert ist. Wir sind auf der Seite der Menschen. Das ist die Botschaft Jesu. Und das Entscheidende, worum es eigentlich gehen muss, ist, die Kirche stellt sich gern selber auf den Altar. Auf dem Altar steht aber Christus. Die Kirche ist allenfalls ein Hinweisschild auf Christus. Und hoffentlich zeigt dieses Schild in die richtige Richtung. Und jetzt ist es dringend notwendig, dieses Schild, das in ganz vielen Bereichen in die falsche Richtung zeigt, wieder auf Christus und wieder auf die Menschen, denen Gottes Liebe gilt, umzudrehen. Und da habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass sich da doch etwas bewegt.
Sie haben gesagt, die Botschaft Jesu lautet, die Kirche soll bei den Menschen sein. Auf der anderen Seite sagt die Vatikanische Glaubenskongregation, Gott könne eine Sünde nicht segnen. Also das ist die Begründung dafür, warum eine Segnung homosexueller Paare nicht möglich sei. Die Kirche habe keine Vollmacht, das zu tun. Also quasi von Gott keine Vollmacht ausgestellt bekommen, das eben zum Ermöglichen.
Also Entschuldigung, wir segnen. Also ich habe es ganz hart gesagt.
Ich wollte Sie fragen.
Wir machen Stallsegnungen. Wir machen Stallsegnungen, ja. Also, und außerdem segnen wir sowieso nicht selber. Es segnet Gott. Wir bitten Gott um seinen Segen. Und wer von uns könnte sich anmaßen, Gott vorschreiben zu wollen, wenn wir um seinen Segen bitten, wie er seinen Segen spendet, gewährt? Wer könnte sich da anmaßen? Das finde ich eine sehr schwierige Aussage der Kongregation für die Glaubenslehre. Entschuldigung, dass ich da so reingegangen bin in Ihre Frage.
Ich will mich in diese innerkatholischen Diskussionen natürlich nicht direkt einmischen, obwohl ich zugebe, dass ich, weil ich mit vielen katholischen Freundinnen unglaublich nächtelang über diese Frage rede und die Antwort ja nie sein kann, dann wär doch evangelisch, sondern die Antwort kann ja nur sein, wie kann sich die römische katholische Kirche in einer Weise ändern, dass sie theologisch sich nochmal fragt, was bedeutet das Amt und was bedeutet es nicht. Würde ich gerne nochmal den Blick zurücklenken auf die Frage, was ist das eigentliche Versagen der Kirche, der Amtskirche, was immer das ist. Evangelisch gesendet würde ich immer sagen, warum waren Christinnen und Christen an ihren unterschiedlichen Orten vielleicht zu zaghaft? Zum einen kann man ja sagen, vielleicht waren sie gar nicht so zaghaft, nur vielleicht war es gar nicht die Stunde der Ordinierten, sondern die Stunde der evangelischen Ärztinnen und Ärzte auf Intensivstationen oder der Pflegefachkräfte oder der Menschen, die Tag für Tag dafür gesorgt haben, dass wir alle genug zu essen kriegen in diesem ersten Lockdown. Also diese Perspektive auf die Kirche hauptberuflich vertreten, ist mir eigentlich theologisch eine immer fremder werdende. Das andere ist, dass die Botschaft, warum redet die Kirche nicht von sich selbst, sondern bekennt Christus als ihren Herrn? Ja, die ist, dass Gott sich in diesem Gekreuzigten zeigt als der Gott, der bei den Vulnerablen ist, bei den Verletzlichen, bei denen, die zutiefst verunsichert sind, auch jetzt in ihrem ganzen Lebensgefüge, die sich große existenzielle Sorgen machen. Und diese Botschaft verbindet sich dann mit der Zuversicht. Und das ist die Aufgabe kirchlicher Verkündigung, auch meine Aufgabe der Verkündigung. Und da würde ich in der Tat sagen, dass wir viel zu wenig als Christinnen und Christen gefragt haben, was ist das Leben eigentlich noch jenseits von Gesundheit? Und damit meine ich nicht die Relativierung von Gesundheitsschutz, ganz im Gegenteil, sondern was ist das Leben mehr, als dass man gesund bleibt und nicht infiziert wird? Was macht das Leben reich? Worin besteht die Fülle des Lebens? Oder anders gewendet, was ist dein Trost im Leben und im Sterben? Darüber hätten Christinnen und Christen lauter reden können, weil sie gegenüber dieser aus guten Gründen zugemuteten permanenten Diskussion um Gesundheitsschutz, weil es darum geht in der Pandemie, zu wenig gefragt haben, was macht das Leben reich und erfüllt es jenseits der Frage, wie gesund bleibe ich? Und das andere ist, und das stört mich im Rückblick auch an mir selbst, wir waren am Anfang in den Kirchen ganz entschieden, wie die ganze Gesellschaft, klar zu bestimmen, wer die Risikogruppe sind. Das waren die Hochbetagten, weil sie ja eben auch wirklich auf schlimme Weise gestorben sind, auch in kirchlichen Einrichtungen, weil sie teilweise alleine gestorben sind, was für mich die größte Schuld ist, insgesamt einer Gesellschaft, die die Menschenwürde als Horizontbestimmung hat. Aber es gab ganz viel andere Menschengruppen, die überhaupt kein Thema waren. Die Kinder, die Jugendlichen, Menschen, die als Single gelebt haben. Also wir waren sehr schnell auch in der Kirche darin zu bestimmen, wer trägt eigentlich die Hauptlast dieser Pandemie. Und das ist im Rückblick in meiner Perspektive auch ein Versagen. Und die soziale Frage, die in der Gesundheitsfrage lauerte, nämlich die Tatsache, dass diese Pandemie uns überhaupt nicht alle gleich gemacht hat. Das ist auch ein Anliegen, das in meiner Perspektive viel zu spät auch in den Kirchen zu Bewusstsein kam. Im Grunde hat man sich an der Stelle ganz gesellschaftskonform verhalten, dass man nicht den Mut hatte, an die zu denken, die nur, was die physische Gefährdung angeht, nicht so gefährdet sind. Also die seelischen Belange von Menschen viel mehr in den Vordergrund zu stellen, das haben wir in den Kirchen viel zu spät begriffen.
Ja, das stimmt. Ich versuche jetzt mal die Kurve da zu kriegen, Frau Bahr. Ich finde Sie, was zu dem Beitrag der Repräsentantinnen und Repräsentanten der Kirche anbetrifft, dass Sie die da aus meiner Sicht nicht zu schnell aus der Verantwortung, aus der Pflicht lassen dürfen oder sollten. Sie sind ja selber auch eine. Gut, Sie sind im Ethikrat natürlich eine wichtige Stimme und so, also vielleicht können Sie das für sich sogar ganz gut in Anspruch nehmen. Ich habe mich bemüht und ich war sichtbar und ich bin präsent. Aber sonst, gerade von Kirchenoffiziellen, das hatte ich vorhin schon gesagt, und das ist richtig, dass an der Basis und in den Krankenhäusern und vor Ort Christentum lebendig wird und Christentum konkret wird. Aber es gibt eben den Bereich der Verkündigung, den Sie erwähnt haben. Und da war es doch schon so, dass eigentlich die christliche Stimme, die Orientierung, die Deutung, der Versuch, dem Ganzen irgendwie Grund zu geben, ganz leise, wenn nicht sogar Ausfall war. Jetzt kann man immer sagen, ja gut, die Talkshows haben uns ja auch nicht eingeladen. Und da sind wir dann wieder bei einer Problemanzeige. Also ich finde, bei der Aufarbeitung dieses Versagens muss man auch nochmal zurückgucken und fragen, kirchlicherseits, wie kann es sein, dass diejenige Institution, die mit am wichtigsten war und ist vielleicht für Dinge der Lebensdeutung, des Verständnisses dessen, was in einer Gesellschaft vor sich geht, dass die überhaupt gar nicht gefragt war? Und das hat, glaube ich, dann schon sehr damit zu tun.
Das verstehe ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Aber genau das habe ich doch die ganze Zeit gerade gesagt.
Aber Sie haben gesagt, naja, Sie würden nicht so gerne, Sie gucken jetzt nicht so sehr auf diejenigen, die die Kirche repräsentieren.
Nee, das habe ich nicht gesagt, ganz im Gegenteil.
Sondern schauen erstmal auf das, was an der Basis passiert ist.
Nein, die ganze Zeit, sorry, aber dann weiß ich nicht, ich habe doch gerade gesagt, jenseits dessen, was in der Basis passiert ist, war der Totalausfall einer, der eben nicht gesagt hat, was ist das Leben mehr als Gesundheit? Das ist die eine Perspektive, die ganz gefehlt hat. Das andere ist, dass man ja durchaus jedenfalls an bestimmten Rändern unserer Kirchen auch relativ eindeutig und schnell mit der Deutung war. Das war nämlich in der Perspektive derer, die es am katholischen und am evangelischen rechten Rand gibt, die Strafe Gottes für das libertäre Verhalten der Kirchen. Dazu hätte man sich deutlicher öffentlich verhalten müssen. Dass Covid-19 eine Erkrankung ist, die als Strafe Gottes für die viel zu liberale Gesellschaft bestimmt ist, das ist etwas, was theologisch in meiner Perspektive eine abgründige Häresie ist. Dazu hätten wir uns deutlich lauter verhalten müssen, weil es nämlich auch Querverbindungen gibt bis hin zu den Impfgegnerschaften in christlichen Milieus, die sich sehr sicher waren, dass die Pandemie quasi als Geißel Gottes über die viel zu liberale Gesellschaft gekommen ist. Und da haben die Kirchenleitenden nichts zu gesagt oder viel zu wenig, weil sie sich mit diesen Gruppierungen nicht anlegen wollten.
Dem stimme ich zu. Vielleicht können wir uns aber auch dahingehend doch einigen, dass die Frage hinter der Frage ist, woran liegt das denn, dass der Abruf oder die Anfrage, der Wunsch an die Kirchen gar nicht mehr so stark war. Ich habe in kaum einer Talkshow eben einen Theologen oder eine Theologin, einen Bischof, eine Bischöfin gesehen oder gehört. Und das ist ja dann eine Frage, die an die Kirchen auch nochmal zurückgehen muss. Woran fehlt es da? Und da, glaube ich, sind wir bei dem ziemlich, was Professor Wolf ja gerade schon skizziert hat, dass viele Dinge in, meinetwegen auch innerkatholisch diskutiert werden, wo die Menschen sagen, Mensch, was hat das denn noch mit dem Leben zu tun? Und wie kann eine Institution, die sich mit solchen Dingen beschäftigt oder eben auch nicht beschäftigt, uns überhaupt noch Orientierung geben? Oder eben, wie es in der Apostelgeschichte schon steht, darüber wollen wir euch ein andermal hören. Also, dass das Wort der Kirchen gar nicht mehr gefragt ist.
Vielleicht darf ich da noch mal einen eher selbstkritischen Satz aus der Sicht des Theologen sagen. Ich habe mich auch gefragt, selber, wie intensiv habe ich mich eigentlich selber zu Wort gemeldet in dieser ganzen Debatte? Wie intensiv haben eigentlich Kolleginnen und Kollegen aus der Theologie hier eine Position bezogen? Wo waren eigentlich unsere Antworten? Wie war das mit dem Thema der Medizinethik? Sie haben es angedeutet, Frau Bahr, mit dem Thema der Güterabwägung. Welche Güter werden eigentlich gegeneinander abgewogen? Wie ist es mit einem vernünftigen Wertvorzugsurteil? Kann man sowas überhaupt fällen? Das heißt, wir waren auch als Theologen, soweit ich es wahrnehme, nicht ausreichend bereit, die Sorgen und Nöte, die Fragen der Menschen aufzugreifen und sie theologisch zu reflektieren. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, wo ich mir überlegt habe, also welche Bedeutung haben wir denn als Theologie, also als des Glaubens eigenes Denkprojekt, als kritisch-normative Begleiterin kirchlicher Praxis, wenn man uns nicht hört, wenn wir aber andererseits natürlich auch gar nicht eingeladen werden zu Talkshows, weil man vielleicht denkt, die haben ohnehin nichts zu sagen. Ich frage mich, ob wir eigentlich theologisch nicht auch in der Tendenz stehen, zu stark im Elfenbeinturm zu sein und da mal rauszugehen aus dem Ganzen. Ich meine, katholisch Gaudium et Spes, also die Kirche in der Welt von heute, so heißt diese Konstitution des Zweiten Vatikanums. Was ist die Aufgabe der Kirche und damit auch der Theologie? Die Sorgen und die Freuden der Menschen von heute zu teilen, von heute, und sie im Licht des Evangeliums zu interpretieren. Ich würde sagen, ich selber habe das während der Pandemie zu wenig gemacht. Und vielleicht haben wir das als Theologen insgesamt zu wenig gemacht. Und das ist für mich ein Anspruch, ein Anstoß zu fragen, wie zeitgemäß ist eigentlich unsere Theologie? Wie zeitgemäß ist aber auch unsere Sprache? Also es geht um die Menschen von heute. Sprechen wir denn die Sprache der Menschen von heute? Müssen wir nicht den Mut haben, klassische Glaubensaussagen so umzusprechen, dass sie den jungen Leuten auch, Sie haben sie ja vorher angedeutet, dass sie denen was sagen, dass bei denen da was sich bewegt. Also da, glaube ich, ist es ganz gut, wenn ich als Theologe sage, bleib erstmal bei deinem Leisten und kehr auch mal vor deinem Haus. Ich kehre gern vor anderen auch, aber ich glaube, ich muss auch selber vor meinem kehren.
Ich finde es total interessant, wie Sie da gerade miteinander diskutieren und welche Defizite Sie auch beschreiben. Also Stichworte Sprachnot, Verunsicherung, Erwartungen, die nicht erfüllt werden. Auf der einen Seite haben wir dann also auch viele Leute, die, sagen wir mal, der Kirche durchaus positiv zugewandt sind und die Kirche identifizieren oder die Kirchen identifizieren, eben mit Kindergarten, mit Religionsunterricht oder mit Krankenhaus, also mit so diesen ganzen karitativen Aufgaben, sozialen Aufgaben. Aber die Relevanz von Kirche liegt ja eigentlich noch in diesen anderen Aufgaben, die Sie gerade formuliert haben, eben Antworten darauf zu geben oder danach zu fragen, was ist das Leben eben noch jenseits der Gesundheitsvorsorge, was macht das Leben reich. Aber wenn selbst die Kirchen darauf keine richtige Antwort geben konnten, dann frage ich mich wirklich, wie brauchbar sind sie dann überhaupt noch?
Ich würde da Frau Bahr zustimmen, dass man sagt, wir schauen auf eine Situation, wie wir sie noch nie hatten, und wir haben nicht sofort die richtige Antwort darauf oder so ein Zwei-Links-Zwei-Rechts-Schema, mit dem man dann alles erklären kann. Die große Schwierigkeit lag ja vielleicht auch darin, dass dieses, was Sie, Frau Bahr, als Schweigen und als schweigendes Dabeisein artikuliert haben, ja ganz wesentlich von der Präsenz lebt. Ein Seelsorger, der dann zu einer Familie geht, die um einen Toten trauert, hat ja auch nicht immer viele Sätze, sondern ist einfach da und schweigt und trauert vielleicht, weint vielleicht mit den Angehörigen. Und das ging dann auch vielfach nicht. Also die bewährten Formen eigentlich einer Präsenz ohne zu viel Text, die fielen ja auch großteils weg. Und dann musste man erstmal dann auch nach neuen Formen vielleicht auch suchen, wie das geht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da schon darüber hinaus sind. Und was die Deutungshorizonte betrifft, tatsächlich dieses Schema Strafe Gottes oder aber mit einem Vertrauen, das groß genug ist, bekämpfen wir auch die Pandemie, Gebete gegen Pandemie. Das sind natürlich dann so Straßengräben, in die man dann auch leicht fällt, wo dann tatsächlich auch erstmal Abwehr gefragt war. Ne? Also, dass man sagen muss, nee, so nicht.
SWR 2 Forum zum Thema Chance vertan, wo waren die Kirchen in der Krise? Hier diskutieren Petra Bahr, Regionalbischöfin von Hannover, Joachim Frank, Chefkorrespondent des Kölner Stadtanzeigers und Professor Robert Wolf, Münsteraner Kirchenhistoriker. Und ich möchte noch dazu sagen, Herr Frank ist zugeschaltet über einen Internetlink und daher gibt es auch manchmal etwas Geräusche, technische Geräusche, das bitte ich zu entschuldigen. Ich würde gerne noch mal fragen wollen, also wir haben die Situation, dass beide Kirchen, beide Großkirchen natürlich auch damit kämpfen, dass viele Menschen austreten. 2019 waren auch die Austrittszahlen in der evangelischen Kirche so gigantisch, dass der Ratsvorsitzende Bedford Strom eine genaue Studie über die Austrittsgründe in Auftrag gegeben hat. Also Studien scheinen mir ohnehin irgendwie in beiden Kirchen immer so ein Rettungsanker zu sein, wenn es problematisch wird, auch beim Thema Aufarbeitung der sexualisierten Gewalt in den Kirchen. Kann es sein, dass man eigentlich ohne Studie und Analyse in der Kirche gar nicht mehr weiß, was man machen soll? Hat man da den inneren Anker so ein bisschen verloren?
Das ist ja im Grunde nur ein Hilfsmittel, um deutlich zu machen, traue ich eigentlich meinem eigenen Gefühl als Pastorin vor Ort, wenn ich die Austrittszahlen sehe. Es ist im Grunde einfach nur eine evidenzbasierte Bestätigung dessen, was man im Alltag der Kirche erlebt. Und interessanter wird es dann ja eigentlich, wenn es um die Motive geht. Da leisten die meisten Studien ja in Wahrheit nicht so wahnsinnig viel, weil das Verhältnis zur Kirche als Institution noch nicht automatisch identisch ist mit dem Bekenntnis, ich will Christin sein oder mir bedeutet der Glaube etwas. Das geht bisweilen sehr weit auseinander, weil die Bindung an Institutionen insgesamt ja immer dünner wird. Und gleichzeitig zeigen diese Studien alle, es gibt keinen natürlichen Zugang mehr über die Generationen zur Kirche. Dieser Generationenvertrag, dass die Kinder getauft werden, wie die Kindeskinder schon getauft werden und wie die eigenen Großeltern schon getauft wurden, dieser Zusammenhang ist gelöst, weil mittlerweile im Grunde mehr oder weniger jeder und jede für sich selber immer entscheidet, wie will ich eigentlich leben. Und in dem Moment, wo auch religiöse Fragen zu einer Frage von Lebensstil und eigener Entscheidung werden und dieses in einen Traditionszusammenhang hineingeboren werden, immer weniger selbstverständlich ist, ist es einfach so, dass diese Art von Volkskirche, wie sie sich in Deutschland im Grunde ja in der Bundesrepublik erst entwickelt hat, als Ausnahmeerscheinung immer problematischer zu werden droht. Und deswegen finde ich die theologische Frage, welche organisatorische Gestalt braucht eigentlich die Kirche, absolut legitim. Und da kann es sein, dass wir feststellen, so wie wir das jetzt lange auch religionsverfassungsrechtlich gemacht haben, wird es möglicherweise in 50 Jahren nicht mehr gehen oder vielleicht auch schon in 30 Jahren nicht.
Darf ich da nochmal einen Punkt zurückfragen? Sehen Sie denn nicht, jedenfalls bei den noch kirchlich Sozialisierten, einen Unterschied zwischen evangelischer und katholischer Kirche? Also ich nehme aus Studien, aber vor allem auch aus ganz vielen Gesprächen wahr, gerade in Gesprächen mit engagierten katholischen Leuten, die sagen, ja, ich kann eigentlich nicht austreten und ich kann vor allem nicht evangelisch werden. Denn katholisch sein heißt für mich, ein Glaube kommt vom Hören. Ich brauche eigentlich Kirche, weil ich Sakramente brauche. Aber ist da nicht doch vielleicht ein Unterschied in dem grundsätzlichen Verständnis von Kirche? Also ich sage es jetzt mal schwäbisch etwas überspitzt, weil ich ja in Tübingen relativ viele pietistische Freunde und Freundinnen habe, die würden sagen, naja, eigentlich brauche ich Kirche als System nicht. Mir langt mein Gleible und ich. Also mein Glaube und Gott in der Kammer, das ist genügend. In vielen Gesprächen merke ich, dass reformorientierte Katholikinnen und Katholiken sich ungeheuer schwer tun, aus der Kirche auszutreten. Und dann gibt es so Versuche zu fragen, können Sie uns sagen, ob das altkatholische Modell ein Modell ist? Also Stecken da nicht doch andere Kirchentraditionen dahinter? Das würde mich interessieren, wie Sie das wahrnehmen.
Also theologisch ist das so. Also ja. Friedrich Daniel Schleiermacher, der alte große Kirchenreformer, muss man ja auch sagen, und nicht nur große Theologe, hat ja diesen Unterschied im Grunde ganz klar benannt. In der evangelischen Tradition ist die Kirche die Versammlung der Getauften. Das heißt, der Weg führt vom individuellen Glauben zur Kirche. Und in der katholischen Tradition ist es umgekehrt. Und das merkt man immer noch. Das würde ich unbedingt auch unterstützen. Allerdings muss man sagen, diese sehr freien Formen des evangelischen Kircheseins, etwa im Pietismus, unterscheiden sich schon von diesen großen lutherischen Traditionen, die ja auch sehr viel sakramentsorientierter war, in denen das Abendmahl wirklich ein ganz besonderer und wichtiger Teil auch der eigenen Religiosität ist. Aber es gibt in der Tat ein gelockerteres Verhältnis von individueller Religiosität und der Institution. Und was man ja auch sagen muss, in der evangelischen Tradition, ich kenne viele übrigens auch Ältere, die sagen, also die Kirchensteuer zahle ich für die Diakonie, weil mir das so wichtig ist. Aber mein religiöses Herz schlägt dann, wenn die Matthäuspassion aufgeführt wird. Eben gerade nicht die Sakramente, sondern die evangelische Kirchenmusik spielt eine große Rolle für sehr, sehr viele. Und dafür müssen sie nicht in der Kirche sein. Das heißt, sie sind Kirchenmitglieder, können gut beschreiben, wofür, aber ihre religiöse Kraft ziehen sie aus etwas anderem als aus den Sakramenten. Deswegen ist es wie immer komplizierter, aber ich gebe Ihnen völlig recht, ganz oft werden die Unterschiede zwischen evangelischem und katholischem Kirchenverständnis im Alltag verschliffen. Aber sie spielen in der Mentalität eine große Rolle. Und in der Tat erlebe ich das auch so, dass selbst Freundinnen, die um die 40 sind, wirklich extrem verletzt und wütend über die Situation in ihrer Kirche, natürlich niemals evangelisch werden würden. Altkatholisch vielleicht noch, und zwar deswegen, weil ja auch der christliche Glaube nicht nur eine intellektuelle Überzeugungswelt ist, sondern das sind Gerüche, das sind auch kindliche Erlebnisse, das ist ein bestimmter Sinn fürs Liturgische, das ist auch diese weltkirchliche Dimension.
Ich würde gerne noch mal auf das eingehen, was Herr Wolf ganz kurz angesprochen hat, nämlich dieses Thema, für den Glauben brauche ich die Kirche eigentlich gar nicht. Also wir haben ja jetzt festgestellt, viele Gläubige haben in Pandemiezeiten den Gottesdienst daheim entdeckt, wie auch immer, auf welchen Wegen, ob es übers Internet oder übers Fernsehen auch. Es gibt, haben auch ihren eigenen sozusagen spirituellen Austausch auf einmal entdeckt mit Freundinnen und Bekannten und haben so ihr eigenes kleines ökumenisches Abendmahl daheim gefeiert. Es geht alles irgendwie. Also brauchen sie die Kirchen offensichtlich nicht, um da sich zu finden. Was machen Sie, wenn sich diese Auffassung auf breiter Front durchsetzt?
Darf ich da jetzt mal einfach direkt reingehen? Was Sie gerade beschrieben haben, ist Kirche. Es bildet sich Kirche. Also ich glaube, wir müssen ganz vorsichtig sein, wenn wir von Kirche reden, immer von dem verfassten System einer hierarchischen Struktur zu reden. Hauskirche ist auch Kirche. Und ich glaube, dass das ganz spannend ist, zu sehen, ob es nicht Kirchenbildung in einer ganz neuen Weise gibt, die wir eigentlich so gar nicht auf dem Schirm gehabt haben. Ich meine, in der Kirchengeschichte, wenn man sich's anschaut, so fangen ganz große Reformen in der Kirche an, dass sich 2, 3, 4 zusammentun und sagen, so wie der große Laden ist, so kann es nicht weitergehen. Ich meine, die franziskanische Revolution fing ganz genauso an. Es ist eine armutsbewegte Revolution, die eigentlich knapp dran vorbei fährt, exkommuniziert zu werden und dann zu einer großen innerkirchlichen Reform führt. Also ich glaube schon auch, Reform verordnet sich nicht von oben. Erneuerung verordnet sich nicht von oben. Kirche bildet sich von unten auch. Und vielleicht ist das auch eine Chance, wenn ich das mal so aus einer historischen Perspektive einwerfen darf.
Ich sehe das ganz genauso. Und was sich jetzt auch in den digitalen Gemeinschaften entwickelt, die sich aber längst ja auch analog verbinden, und zwar auch ökumenisch und weit über landeskirchliche Grenzen hinaus, ist so etwas, von dem ich merke, dass da eine ganz eigene Kraft von ausgeht. Das sind religiöse Netzwerke, von denen gar nicht klar ist, was das für die beiden großen verfassten Kirchen bedeutet und die auch in religiöser Hinsicht Dinge tun und miteinander erleben in der Nachfolge Christi, die auch theologisch überhaupt noch nicht zu bewerten sind, aber das passiert.
Vielleicht. Ja, also was erleben wir da gerade? Ist das der Beginn einer großen Revolution von unten, sage ich jetzt mal? Und auf der anderen Seite sehen wir die Vertreterinnen und Vertreter einer Amtskirche, die es nicht mitbekommen haben?
Also ich glaube, dass da tatsächlich sowas wie eine Selbstermächtigung stattfindet. Das religiöse Individuum tut sich mit anderen Individuen zusammen und das ist jetzt eben nicht vermittelt über eine Kirchenordnung oder was Kirchenoffizielles. Ich fand es auch gut, dass es da teilweise von oben so eine Art Ermutigung gegeben hat. Herr Wolf hat auf die Hauskirche abgehoben. Wenn die Kirchen zu sind, die Hauskirchen sind und bleiben geöffnet, da ist natürlich aber auch so ein subversives Element drin, dass mit der Selbstermächtigung und Selbstertüchtigung auch sowas einhergeht, so ein Impuls, wir können es auch alleine, wir brauchen nicht immer so die Direktive von oben. Und das führt dann eben auch zu manchen der Konflikte, die wir jetzt hier und da erleben, diese Auseinandersetzung um die Segnungen und so, das ist ja letztlich der gleiche Impuls. Wir machen uns von unten frei von Direktiven von oben oder wir sagen, Mensch, wir können es doch auch beurteilen, wir haben theologische Expertise und wir bringen die auch mit ein. In den Studien, von denen vorhin die Rede war, da gibt es ja nicht nur die Kirchenaustrittsstudien, die mehr oder weniger ertragreich sind, sondern mindestens genauso spannend finde ich die Kirchenverbleibsstudien. Also was hält denn eigentlich Leute in der Kirche? Und der Freiburger Religionssoziologe Ebers, der hat mal gesagt, die viel interessantere Zahl ist nicht die, die austreten, sondern die, die immer noch da sind. Und das sind ja immer noch eine ganze Menge. Und da kommt das, was Frau Bahr gesagt hat, glaube ich, sehr deutlich zum Tragen, Mentalitäten. Also wenn man fragt, warum bleiben die Leute, das sind oft Erfahrungen aus der Kindheit, das ist oft was so was urtümlich Vertrauendes. Dann ist man irgendwie eine Zeit lang mal weg gewesen, erlebt aber doch über die Taufe, dass die Kirche einem auch wieder was zu sagen haben könnte. Dann kommt das Sozial-Karitative mit dazu. Also es ist oft gar nicht so sehr das Zentrum des Glaubens, das Abendmahl, die Eucharistie, die dogmatischen Urformeln, sondern ja, sowas Mentalitätsmäßiges. Das ist dann vielleicht für die Kirchenobrigkeit, manchmal so ein bisschen ja, narzisstische Kränkung. Worum geht es denn eigentlich? Was haben wir denn eigentlich zu sagen? Aber vielleicht könnte man das ja auch nochmal stärker fördern, zu sagen, das, was an den Rändern stattfindet, in der Peripherie stattfindet, was nicht so die 150-Prozentigen immer mit erfasst. Auch das ist Kirche, auch das gehört dazu und wir wollen euch behalten.
Wenn ich das in evangelischer Perspektive nochmal verstärken darf, bei uns geht das mit dem Oben und Unten natürlich nicht so einfach wie in einer so stark nach Ämterhierarchien organisierten Kirche. Bei uns ist selbst die Kirchenleitung oft ja eher in einer seelsorgerlichen Position als in einer direktiven Position. Und da merke ich, dass eben auch junge Pastorinnen und Pastoren selbst an den, wenn man so will, Ausgründungen anderer Formen von kirchlicher Gemeinschaft beteiligt sind. Und ich würde in meinem Sprengel die Kolleginnen und Kollegen immer auch dazu ermutigen. Die arbeiten plötzlich zusammen, die denken nicht mehr nur in der Logik von Kirchtürmen oder Grenzziehungen, sondern die überlegen sich eher, wen wollen wir hier eigentlich erreichen? Wer wohnt in unserer Region? Wer ist in unserer Nachbarschaft besonders bedürftig? Wovon gibt es besonders viele, die wir nicht im Blick haben? Und da auch da entstehen ganz andere Formen. Deswegen wünsche ich mir für meine eigene Kirche, auch gerade für die Kirchenleitung immer vor allem, möglichst weniger Angst, also weniger Kontrolle und mehr Neugier und auch theologische Begleitung dessen, was passiert und wahrzunehmen, dass es auf der einen Seite diejenigen gibt, die sich ganz eng vernetzen wollen auf der Suche nach neuen religiösen Gemeinschaften. Dann gibt es aber auch die, von denen auch Herr Frank gerade geredet hat, das sind die, für die Kirche im Standby-Modus existiert, die in bestimmten Übergängen ihres Lebens diese religiöse und kirchliche Begleitung gerne wollen, oft dann übrigens auch viel traditioneller, als man so denkt, und ansonsten das ganz gut finden, dass man sie nicht immer nach ihren Motiven fragt. Und auch das gehört für mich zur kirchlichen Realität dazu. Die entscheidende Frage wird für mich sein, wie bei dieser ganzen vielstimmigen Bewegungsmentalität, die sich da abzeichnet, aus der Kirche raus, in die Kirche rein und diesen starken Veränderungen, ist überhaupt noch so etwas wie eine evangelische Identität beschreibbar ist, die nicht in Abgrenzung existiert, sondern die bestimmen kann, was ist denn das gemeinsame Christuszeugnis, wenn wir es auf so völlig andere Arten leben und gestalten.
Jetzt haben Sie viel über den Glauben, auch über andere Formen kirchlicher Beteiligung, neuer religiöser Gemeinschaften gesprochen. Ich würde gerne trotzdem noch mal auf einen anderen Aspekt eingehen wollen, und zwar von Kirche auch, nämlich wir erleben, dass durch die Pandemie die Gesellschaft sich doch noch mal mehr spaltet. Es gibt auf der einen Seite die alten, sozial schwache Frauen und Kinder. Das sind so ein bisschen die Verlierer. Und diese Spaltung, die wird sich in den nächsten Generationen, davon kann man ausgehen, auch fortsetzen. Was heißt es denn dann auch für Kirche, sozusagen sich in dieser Situation und mit dieser Perspektive, auch denken wir mal noch an die anderen Probleme, Klimawandel und die damit sich abzeichnenden Ungerechtigkeiten, was heißt es da für Kirche, sich radikal auch auf die Seite der Schwachen zu stellen?
Also in meiner Perspektive heißt es in der Tat raus aus den sicheren Gebäuden und dahin, wo die Schwachen sind und aber nochmal fragen, wer sind denn eigentlich die Schwachen? Das habe ich versucht an anderer Stelle schon mal deutlich zu machen. In den Kirchen ist es manchmal zu klar, wo die Schwachen sind. Um mal ein Beispiel zu nennen, jenseits der harten sozialen Konflikte, die auf uns zukommen werden, wird es Menschen geben, die diese Pandemie zutiefst seelisch traumatisiert hat, obwohl sie möglicherweise gar keine existenziellen Nöte haben, die daran an ihrer Seele erkrankt sind. Und offensichtlich sind es dann schon sehr, sehr junge Menschen. Das andere ist, dass mittlerweile auch die gesellschaftlich vermeintlich immer Starken, etwa ein Unternehmer, plötzlich zu denen gehört, die sich in unfassbarerweise bloß und verletzt fühlen durch die existenzielle Situation, in die sie geraten sind, mit der schwierigen Situation in ihrem Unternehmen, die vielleicht für 1000 Menschen Verantwortung haben und darüber zusammenbrechen. Das sind Biografien, die mir gerade sehr nahe rücken, auch als Seelsorgerin. Und die haben wir in den Kirchen oft gar nicht im Blick, weil wir immer schon vermeintlich wissen, wo die Schwachen sind. Deswegen als erstes genau hinzugucken, wo sind denn die, die der Hilfe und auch Gottes Zuwendung und unserer eigenen Zuwendung bedürfen und sich nicht zu schnell sicher zu sein, wo wir die zu finden haben.
Ich höre immer wieder so die Frage, wie sollte sich Kirche aufstellen, um angesichts der Pandemie unentbehrlich zu werden? Ich das Wort unentbehrlich in dem Zusammenhang höre, reagiere ich schon allergisch. Kirche kann nicht den Anspruch haben, unentbehrlich zu sein, das ist für mich ein totalitärer Anspruch. Es geht eigentlich um was ganz anderes und viel Bescheideneres. Für mich geht es darum, deutlich zu machen, wir haben ein Angebot zu machen, ein ganz wichtiges Angebot, neben vielen. Dieses Angebot funktioniert nur, wenn wir glaubwürdig sind, weil es um Glauben geht und Vertrauen. Das heißt, es geht um glaubwürdiges Leben. Es geht aber auch um eine Glaubwürdigkeit der Institution. Und je mehr die Institution diese Glaubwürdigkeit nicht zurückgewinnt, weil sie nicht bereit ist, ihre Fehler einzugestehen und radikale Dinge zu ändern, desto mehr werden wir es schwer haben, diese Glaubwürdigkeit in der Auseinandersetzung und in der Zuwendung zu Menschen zu finden. Wie sollen Menschen kirchlichen Leuten glauben und vertrauen, wenn man das ganze System anguckt, wer einmal lügt? Dem glaubt man nicht. Und das ist für mich so ein Punkt. An den Punkt müssen wir rangehen. Wir haben keine Patentlösungen für die Klimakrise. Wir haben auch keine Patentlösungen für die soziale Krise. Da würden wir uns überheben. Wir müssen erstmal die wissenschaftlichen Lösungen genau angucken. Je präziser und detaillierter eine Sachfrage ist, desto mehr müssen wir uns den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Naturwissenschaft, der Soziologie und der Sozialwissenschaften zuwenden. Aber wir haben einen einmaligen Sinnhorizont, unter dem wir handeln. Und dieser Sinnhorizont, nämlich dass Gott in Jesus Christus zu uns Ja gesagt hat, diesen Sinnhorizont müssen wir in unserem Leben, in unserer Verkündigung, in unserem Handeln und auch in unserer Theologie deutlich machen.
Ich glaube, dass dazu auch so ein umfassender Begriff von Leben gehört. Also Leben in Fülle heißt es ja irgendwie so in der Bibel. Und das, glaube ich, dass das auch ein ganz wichtiger Auftrag von Kirche wäre, zu sagen, ein umfassender Begriff von Leben. Frau Bahr hat es auch vor geraumer Zeit auch schon mal angesprochen. Was gehört eigentlich zu einem gelingenden Leben? Welche Bedingungen braucht es dafür und wie können wir die als Gesellschaft sicherstellen und gewährleisten und uns auf gemeinsame Dinge auch verständigen? Da kommen dann sehr schnell so Dinge wie der Klimawandel und Klimaschutz in den Blick, weil das auch zum gelingenden Bild von Leben gehört, wie dann Leben auch künftiger Generationen gelingen kann. Und es ist eben sehr viel mehr als Moral. Und ich glaube, die Kirchen sind in der Vergangenheit immer wieder auch mal in die Falle gegangen, so was man dann gern ironisiert hat als Bundeswerteagentur, dass die immer dafür gefordert und gefragt waren, wenn es um was soll ich tun, was darf ich tun, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, also so reduziert auf moralische Fragen. Das schlägt sich ja durch, vielleicht bis hin auf die Vertretung der Kirchen in den Ethikräten, was ich gut finde. Aber Kirche ist eben nicht nur Ethik, ist auch Ethik, aber nicht nur Ethik. Und wenn das wieder stärker in den Blick käme, dass die Kirchen so für die Fülle des Lebens in einem umfassenden Sinne auch eintreten und da sichtbar würden, dann könnte das, was Herr Wolf und Frau Bahr gesagt haben, da auch nochmal gut zusammenkommen.
Das war das SWR2-Forum zum Thema Chance vertan, wo waren die Kirchen in der Krise? Ich danke meinen Gästen ganz herzlich für diese intensive Diskussion. Dank an Petra Bahr, Regionalbischöfin des Sprengels Hannover, an Joachim Frank, Chefkorrespondent des Kölner Stadtanzeigers und an Professor Hubert Wolf, den Münsteraner Kirchenhistoriker. Am Mikrofon war Silke Arning.